Es ist eine tiefe und alte Sehnsucht der Menschheit. Irgendwo da draußen im Universum gibt es Leben. Wir Menschen sind nicht allein. Dieser Gedanke ist so spannend wie faszinierend. Und er beflügelt Science-Fiction-Autoren genauso wie die moderne Wissenschaft. Ob Astronomen, Astrophysiker oder Astrobiologen. Die Suche nach Leben auf Exoplaneten. Das ist unser Thema heute im Forum Wissenswerte, eine Kooperation von rbb24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff. Rund 5000 Exoplaneten kennen wir bereits. Finden wir unter diesen Planeten welche, die erdähnlich sind, auf denen Leben möglich sein könnte? Gibt es Planeten, die vielleicht längst bewohnt sind? Die Forschung zu diesen Fragen macht gerade riesige Fortschritte. Nicht zuletzt auch durch das Weltraumteleskop James Webb, das atemberaubende Bilder aus der Tiefe des Universums sendet. Das wollen wir heute gemeinsam im Forum Wissenswerte diskutieren. Und zu Gast sind Professorin Heike Rauer. Sie leitet das Institut für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Außerdem Professorin Katja Poppenheger, Leiterin der Abteilung Sternphysik und Exoplaneten am Astrophysikalischen Institut Potsdam, AIP, und Professorin an der Universität Potsdam. Und Stefan Gotthold, Leiter der Bildungsabteilung der Stiftung Planetarium Berlin und außerdem Chef der Archenholz-Sternwarte. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo.
Ja, hallo.
Wir freuen uns.
Frau Rauer, lassen Sie uns erstmal klären, worüber wir genau reden. Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Planet überhaupt als habitabel, also als bewohnbar gilt? Wann ist das der Fall?
Mit habitabel ist gemeint, dass ein Planet das Potenzial hat, Leben zu entwickeln. Das heißt noch lange nicht, dass wir wissen, da ist wirklich Leben. Es geht erstmal nur darum zu schauen, könnte sich da Leben entwickeln. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir nur ein einziges Beispiel haben von einem Planeten, auf dem es Leben gibt. Das wäre ja so, als wenn ich mich jetzt hier im Saal umschaue und ich kenne nur einen einzigen Menschen und muss von diesem einen Menschen auf die gesamte Menschheit schließen. Was mache ich? Ich denke mir natürlich, alle anderen Menschen sehen so aus wie der eine. Nicht? Und so ähnlich geht es uns auch. Das heißt, wir gehen von der Erde aus und die Erde ist ein Gesteinsplanet. Das heißt, wir haben eine feste Oberfläche. Wir haben auf der Oberfläche flüssiges Wasser, weil wir auch eine Atmosphäre darüber haben. Wir wissen, die Biologen sagen uns, das Leben ist im Wasser entstanden. Also suchen wir erstmal nach einem Planeten, der eine feste Oberfläche hat. Das heißt, eine mittlere Dichte, so etwa wie die Erde. Etwa so groß wie die Erde, so schwer wie die Erde, der eine Atmosphäre hat, so ähnlich wie die Erde, und wo flüssiges Wasser sein könnte auf der Oberfläche. Für die Biologen und für Leben reicht das natürlich nicht aus. Wir alle wissen, Leben braucht noch mehr. Wir müssen was essen. Nicht? Also Leben braucht Nahrung und Energie, um sich zu bilden. Aber wir als Astronomen und Physiker, die auf Planeten schauen, die sehr, sehr weit weg sind, wir schauen erstmal nach den Grundparametern. Wenn da keine feste Oberfläche ist, kein flüssiges Wasser, keine Atmosphäre, dann ist die Chance, dass sich da Leben bilden kann, sehr, sehr, sehr klein. Jedenfalls können wir es uns heute nicht vorstellen.
Ich habe gerade in meiner kleinen Einführung gesagt, wir kennen zum jetzigen Zeitpunkt rund 5000 Exoplaneten. Können wir in diesem Zusammenhang wirklich von Kennen reden oder wissen wir bislang lediglich von der Existenz dieser Exoplaneten? Aber vielmehr eigentlich noch nicht.
Ja, genau. Das ist das variiert sehr stark. Also wir haben 5000 Planeten, wo wir sagen, das sind tatsächlich Planeten, sehr wahrscheinlich. Das sind nicht Instrumenteneffekte oder Effekte vom Stern oder so etwas, sondern Planeten. Das heißt, wir wissen von diesen Planeten, wie weit sind sie von ihrem Stern weg, wie lange ist eine Umlaufzeit, wie groß sind sie oder wie schwer sind sie. Aber wenn Sie mich fragen, Frau Bauer, wissen Sie genau, was das für Planeten sind? Ist das ein Gasriese? Ist das ein Planet wie der Uranus, Neptun? Oder ist das eine Erde? Dann fragen Sie mich im Prinzip, wissen Sie, wie groß der ist und wie schwer der ist und welche mittlere Dichte er hat? Wenn ich jetzt auf die 5000 zurückkomme, von wie vielen wissen wir eine mittlere Dichte, dann sind wir bei einigen 100, 700, 800, je nachdem, was Sie zählen. Und wenn Sie mich fragen, kennen wir einen Planeten, der wirklich der Erde ähnlich ist, also ein Gesteinsplanet um eine Sonne wie unsere Sonne, wissen wir keinen. Wenn wir sagen, kennen wir Gesteinsplaneten um andere Zentralsterne, kleinere, kühlere, da haben wir in der Tat Planetensysteme gefunden und da können wir vielleicht noch drüber reden.
Ich würde jetzt gerne erstmal noch einen Schritt zurückgehen, und zwar, wie wir diese Exoplaneten entdecken. Frau Poppenheger, seit 1995 wissen wir gesichert, dass es auch außerhalb unseres Sonnensystems Planeten gibt, die um einen Stern, um eine Sonne kreisen. Wie haben WissenschaftlerInnen die ersten 5000 Exoplaneten entdeckt?
Ja, da gibt es eine Reihe von Methoden und zwei davon sind ganz besonders erfolgreich, einfach in der hohen Anzahl von Planeten, die man damit entdeckt hat. Historisch gesehen wurde der erste Exoplanet, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist, mit der sogenannten Doppler-Methode, der Radialgeschwindigkeitsmethode, entdeckt. Das funktioniert also so: Man hat seinen Stern und der Planet kreist darum und der Stern steht nicht einfach nur in der Mitte, der Stern macht so eine kleine Reflexbewegung. So ähnlich wie wenn man irgendwie sein Kind im Kreis dreht, muss man sich ein bisschen zurücklehnen, damit man nicht umfällt. So ähnlich ist das auch bei dem Stern. Der Stern bewegt sich auch ein bisschen mit. Und wenn so etwas passiert, wenn ich ein Objekt habe, das sich bewegt und gleichzeitig Wellen, also Lichtwellen aussendet, dann bekommen wir einen sogenannten Doppler-Effekt. Und den kennt man auch aus dem täglichen Leben. Nämlich wenn man einfach irgendwo auf der Straße steht und es kommt ein Krankenwagen an und der kommt auf mich zu, dann macht der wii, 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 wii. Ne? Dann kann man das an der Tonhöhe hören. Und so ähnlich ist das eben auch mit dem Licht. Also ich kann eine Rot- und eine Blauverschiebung vom Licht des Sterns messen, wenn der sich also vor und zurück bewegt aus unserer Sichtrichtung. Und darüber kann man daraus schließen, dass um diesen Stern ein Planet kreisen muss. Und so hat man 51 Pegasi b, den ersten heißen Jupiter, entdeckt. Und was aber, ich denke, für die heutige Forschung noch ein Ticken ausschlaggebender wurde, kam dann ein paar Jahre später, ist nämlich die sogenannte Transit-Methode richtig erfolgreich gewesen. Das muss man sich so vorstellen: Wir haben unseren Stern und direkt in unserer Sichtachse läuft der Planet vor dem Stern entlang. Das sehe ich erstmal so nicht. Das sind nicht für uns aufgelöste Objekte. Ich kann also normalerweise nicht ein Foto machen, wo ich dann den Stern als Scheibe sehe und davor ist ein dunkler Punkt. Das geht nicht. Aber was ich sehen kann, ist die Helligkeit des Sterns, der sich für mich als ein Lichtpunkt darstellt. Und dann geht da ein Planet, zieht da drüber und blockiert einen Teil des Lichts, der von dem Stern kommt. Und diese Verdunklung kann ich eben messen. Und das ist ein sogenannter Transit. Und wenn man das eben macht und sich da beliebig viele Sterne erstmal anschaut, kann man diese transitierenden Exoplaneten finden. Was ich früher, als ich noch studiert habe, eigentlich richtig spannend fand daran ist, wenn man sich mal überlegt, wir gucken in so eine Richtung und das Universum hat ja keine bevorzugte Richtung. Ja? Also ob ein Planet jetzt so direkt in unserer Sichtrichtung dran vorbeiläuft, vor dem Stern, oder ob der in einer anderen Richtung drum läuft, sodass wir gar keinen Transit sehen können. Das muss man sich dann überlegen, wie wahrscheinlich ist denn das, dass ich einen Transit bei einem beliebigen Stern sehen kann. Und dann kann man das ausrechnen. Das ist gar nicht so furchtbar wahrscheinlich. Und trotzdem haben wir mittlerweile viele tausend Planeten gefunden, die einen Transit machen. Was bedeutet, dass es noch viel, viel mehr Planeten da draußen gibt. Tatsächlich im Schnitt mehr als ein Planet pro Stern, der in unserer Milchstraße eben so rumschwirrt. Was spannend ist. Die sind also überall, diese Dinger. Ja, und das sind die beiden wirklich erfolgreichen Methoden. Es gibt noch weitere, die sich auf bestimmte Arten von Exoplaneten konzentrieren, aber mengenmäßig sind das die beiden ganz wichtigen.
Das heißt, um es nochmal klar zu kriegen, Herr Gotthold, wir sitzen nicht in Ihrem Planetarium, gucken durch das Teleskop und finden einen Exoplaneten.
Also wir tun das eh nicht von der Sternwarte her, weil da bräuchten wir die Messinstrumente dran, Kameras im Wesentlichen, um sowas aufzunehmen. Die Hobbyastronomen machen das tatsächlich mittlerweile, also die dann bei uns auch in den Vereinen unterwegs sind. Und die Technologie bei den Hobbyastronomen ist mittlerweile so gut, dass selbst sie eben nicht Exoplaneten jetzt erstmal entdecken, sondern von denen ich das gehört habe, die probieren das nachzuvollziehen. Also wirklich sich denn die stark verdunkelnden muss man sagen, das sieht man mit dem bloßen Auge nicht, aber die greift man sich raus und dann sind das natürlich die Menschen, die an sowas so hoch begeistert sind, dass wir dann vielleicht in der Forschung von den jungen Menschen wieder hören, weil die dann in die Exoplanetenforschung gehen. Ich finde das ganz spannend, weil das, was beschrieben wurde, das ist eigentlich dann unser Job, nämlich mit den vielen 100.000 Berlinerinnen und Berlinern in den Planetarien und den Sternwarten, mit denen genau sowas zu besprechen. Was ist die Transitmethode? Was ist die Wackelsternmethode, die Radialgeschwindigkeitsmethode? Und wir zeigen es denn an der Kuppel, dass man eben auch versteht, wie so ein Sonnensystem halt entsteht, warum verdeckt der Planet den Stern, warum wird es ein Ticken dunkler, und das macht natürlich Spaß.
Wenn Sie in der Archenholz-Sternwarte mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, wie schnell kommt dann eigentlich die Frage, gibt es Leben irgendwo da draußen?
Ich stelle die ganz schnell, weil es ganz wichtig ist, die Unterscheidung zwischen Glauben und Wissenschaft natürlich herauszuformen mit jeder Klasse. Wir kennen das aus der Corona-Zeit, wir kennen das bei jeder WM. Wir haben plötzlich 80 Millionen Schiedsrichter hier in unserem Land. Bei Corona war es noch ein bisschen schlimmer. Es geht ja darum, was wir wissen und warum die Wissenschaft daran glaubt, dass es Leben da außerhalb unserer Erde gibt. Und das ist das Wichtige, das eben herauszukramen. Wissen tun wir eben nur von einem einzigen Planeten bisher. Wir haben noch keinen anderen gefunden. Zahlenmäßig glauben wir aber dran. Wenn jede Sonne in der Milchstraße bei 200 Milliarden Sonnen mindestens einen Planeten besitzt, können wir sehr gut hochrechnen. Dann kann man wieder runterrechnen. Herr Drake hat uns seine wundervolle Formel für gegeben, die Drake-Gleichung. Und dann rechnen wir es wieder runter und dann sagen wir, wir glauben immer noch dran, weil mit 1 Billion Galaxien im Universum, mit zig Milliarden Sternen ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch. Irgendwo muss Leben noch entstanden sein.
Frau Rauer, was heißt denn dann Leben im Weltall? Das könnte, aber muss ja nicht zwangsweise eine menschenähnliche Zivilisation sein. Ab wann würden wir von Leben sprechen? Was ist da vorstellbar?
Wir in der Exoplanetenforschung, wir suchen nicht unbedingt nach zivilisiertem Leben. Das gibt es ja auch, die SETI-Community, für diejenigen, die sich da ein bisschen auskennen, die nach technologischen Signalen suchen. Das machen wir nicht, sondern wir schauen uns an, wenn Sie sich die Erde überlegen, dann ist die Erde 4,5 Milliarden Jahre alt. Und Leben auf der Erde gab es im Prinzip von Anfang an. Sobald sich eine feste Oberfläche gebildet hat, war auch Leben da. Das waren dann aber Bakterien, Mikroorganismen, erstmal im Meer, die dann später an Land gekommen sind. Und wenn Sie überlegen, seit wann gibt es denn Radio, Fernsehen, Technologiesignale auf der Erde, dann ist das vernachlässigbar gegenüber der Zeitspanne, die es die Erde überhaupt gibt. Das heißt, wenn ich mich darauf beschränke, dann schränke ich mich ein auf einen sehr, sehr kleinen Zeitraum. Natürlich wissen wir nicht, ob es Technologie und technische Signale auch nochmal die nächsten 4 Milliarden Jahre gibt, bevor dann die Sonne sich ausdehnt und irgendwann die Erde verschluckt. Aber wir gehen davon aus, von dem, was wir sicher wissen, und da wissen wir, es macht sehr viel mehr Sinn, sich zu überlegen, welche Signaturen hinterlässt denn Leben auf einem Planeten wie der Erde, die ich von außen sehen kann. Und das ist das Problem, was wir in der Exoplanetenforschung haben, im Gegensatz zu den Kollegen, meinen Kollegen im Institut, die im Sonnensystem suchen, auf dem Mars oder auf den Eismonden. Da können wir hinfliegen. Ja, auch das ist schwierig, aber immerhin, da können wir hinfliegen, können wir Sonden hinschicken und vor Ort messen. Bei Exoplaneten können wir das nicht. Und dann stellt sich die Frage, welche Signatur gibt es auf der Erde, wenn ich von außen auf die Erde schaue, die mir sagt, auf der Erde gibt es Leben, könnte es Leben geben. Und dann ist das Erste, was einem einfällt, der große Sauerstoffgehalt. Also ich hatte schon gesagt, flüssiges Wasser, das wäre das Erste. Flüssiges Wasser würde sehen, ist Wasser da. Gut. Wenn Wasser da ist, würden Sie schauen, ist die Temperatur ungefähr im richtigen Bereich. Nicht? Auf der Erde wissen wir, Leben gibt es auch im Eis an den Polen. Also ich kann ein bisschen unter 0 Grad gehen, wenn Salzwasser ist und so. Kann auch ein bisschen über 100 Grad gehen. An diesen Black Smokers in den Ozean gibt es ja auch Leben. Nicht? Aber so in dem Bereich, Oberflächentemperatur sollte es sein. Das kann ich mir ausrechnen, wenn ich weiß, den Abstand des Planeten vom Stern, weiß in etwa, welche Atmosphäre es ist, kann ich abschätzen, Oberflächentemperatur stimmt. Okay, bei flüssiges Wasser kann ich in der Atmosphäre nachweisen. Ne? Wenn es verdunstet, habe ich es in der Atmosphäre. Dann Sauerstoff. Und das ist bei der Erde, der heutigen Erde, der Hauptindikator. Ich kann auch ohne Leben Sauerstoff haben, auch auf dem Mars und der Venus. Und in Spuren von Sauerstoffen sehen Sie fast überall. Aber wir haben 20% Sauerstoff in der Atmosphäre. Das wäre oben ohne Leben nicht da. Wenn Sie das Leben völlig auslöschen, wäre der Sauerstoffgehalt sehr schnell zusammengebrochen. Also wir suchen Wasser, Sauerstoff, dann kann man noch Methan, Kohlendioxid, um die richtigen Temperaturen zu bekommen.
Und wie können Sie das anhand Ihrer Beobachtungsdaten, die Sie ja bekommen, finden?
Ja, wie wir das typischerweise versuchen, ist, dass wir im Prinzip, wenn wir einen Exoplanetentransit beobachten, dann leuchtet ja der Stern durch die Atmosphäre hindurch. Und wenn wir in dieser Atmosphäre dann bestimmte Gase drin haben, nach denen wir suchen, die produzieren eine Absorption, die verschlucken Licht bei bestimmten Wellenlängen, also bei bestimmten Farben. Und wenn ich mir dann eben angucke, während so eines Transits, ob bei ganz bestimmten Farben des Lichts extra viel Licht verschluckt wird, eigentlich mehr, als ich erwarten würde, wenn ich da einfach nur einen Planeten vorschiebe, der keine Atmosphäre hat, dann kann ich daraus rückschließen, was in dieser Atmosphäre drin sein muss. Das funktioniert auch ganz gut. Also wir haben mittlerweile schon eine gewisse Anzahl von Exoplaneten, wo man messen kann, was da in der Atmosphäre drin ist. Das sind aber eigentlich im Moment alles Riesenplaneten. Also sind Jupiter, Saturne. Wenn man sehr gute Messdaten hat, dann kann man das auch für so kleine Neptunartige Planeten machen. Aber für wirkliche Gesteinsplaneten mit einer dünnen Atmosphärenhülle, sowas wie die Erde, ist das unglaublich schwierig. Und da brauchen wir noch deutlich bessere Messdaten, bevor wir das ordentlich machen können und wirklich nach diesen Bioindikatoren in einer Atmosphäre suchen können.
Und da gibt es bestimmte Bioindikatoren, die besonders interessant wären, richtig?
Ja, da kann man sich verschiedene aussuchen. Wie Heike schon gesagt hat, das ist nicht ganz trivial. Also man kann natürlich nach Sauerstoff suchen. Es gibt auch ein paar andere Verbindungen, die da interessant sind. Es gibt so Chloromethan und solche Geschichten. Die haben oft alle so ein bisschen einen kleinen Haken, dass wir schon Situationen kennen, wo bestimmte Mengen von diesen Gasen entstehen, ohne dass Leben involviert ist. Also man muss dann immer ein bisschen abschätzen, wie viel davon habe ich dann wirklich mal detektiert, sagen wir mal in 10, 15 Jahren mit besonders großen Teleskopen, vielleicht auch schon ein bisschen früher, wenn es gut läuft. Aber dann muss man versuchen, wirklich die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, ist das verursacht durch einen Lebensprozess, der da ablaufen muss, oder kann das irgendwelche geologische Prozesse haben, kann das irgendwelche Photokatalyse-Prozesse haben, die nicht unbedingt was mit Leben zu tun haben. Also da ist, es gibt nicht so ein einzelnes Ding, wo man sagt, detektiert, top, da muss es Mikroben geben. So weit sind wir im Moment noch nicht.
Wir sind aber so weit, dass immer neue Instrumente dazukommen. Jedes neue Gerät schafft dann auch neue Erkenntnisse. Frau Poppenheger, wie unterstützt das James Webb Weltraumteleskop die Suche nach Exoplaneten?
Ja, das James Webb Weltraumteleskop ist ein Teleskop, das im optischen und vor allem im infraroten Bereich sich die Exoplaneten anguckt, also Infrarotlicht, röter als das sichtbare rote Licht. Und da gibt es verschiedene Signaturen von Gasen, die man detektieren kann. Ich selber mache gar nichts mit James Webb. Ich bin in einem anderen Wellenlängenbereich unterwegs. Ich gucke mir blaues Licht an und ganz kurz wellenlängiges Licht, also Sachen, die violetter sind als violett. Aber es ist natürlich extrem spannend. Ich verfolge da auch immer die Publikationen, die rauskommen. Und da kann man eben in diesem infraroten Bereich diese Spektren sehen, also die Aufspaltung des Lichts in die verschiedenen Farben und sehen, was für Extraabsorption es da gibt. Da gab es jetzt ein paar wunderbare Paper eben zu diesen Riesenplaneten, wo man dann Kohlendioxid ganz klar als eine Signatur in so einem Spektrum der Atmosphäre des Planeten sehen kann. Es sind schon einige Beobachtungen gelaufen, auch von kleineren Gesteinsplaneten. Da ist noch nicht so viel publiziert. Wenn man auf die Konferenzen geht, dann hört man so ein bisschen das Raunen, dass noch nicht ganz so das Riesending bei diesen speziellen Exoplaneten gefunden worden ist, worauf die Leute vielleicht gehofft haben. Vielleicht braucht man da einfach noch ein bisschen mehr Datenqualität. Aber ich denke, mit James Webb werden wir da noch ganz spannende Jahre demnächst haben.
Mhm. Ich finde es immer noch mal sehr spannend, den Gedanken noch mal ein bisschen aufzugreifen. Wir untersuchen die Exoplaneten, die sind zum Teil viele hundert Lichtjahre von uns entfernt, zum Teil 1000 Lichtjahre entfernt. Manche sind sehr dicht an uns dran. Man darf dabei immer nicht vergessen, selbst wenn wir das finden, Sauerstoff und natürlich in der Atmosphäre, also produziert, wo wir davon ausgehen, dass Leben da ist, die Spektrallinien, heißt das, wenn wir da was entdecken und irgendwann mal sagen könnten, da wäre Leben, dann haben wir Leben in 1000 Lichtjahren Entfernung entdeckt. Also Leben, wie es vor 1000 Jahren da auf diesem Planeten war.
Schwierig hinzufliegen.
Sehr schwierig hinzufliegen. So eine Vergleiche machen wir auch schön, aber man muss halt das mit unserer Menschheitsgeschichte immer mal ein bisschen vergleichen. Die Industrialisierung läuft seit 200 Jahren, 200, 300 Jahre. Wir haben es jetzt geschafft, in den letzten 100 Jahren unseren Planeten doch sehr zu schädigen, um es mal ganz sanft auszudrücken. Wenn wir weiter so machen, dann schaffen wir es in den nächsten 200 Jahren, uns wirklich vor Probleme zu stellen, die wir nicht ganz so einfach lösen können. Und wir beobachten Exoplaneten in 1000 Lichtjahren Entfernung. Muss man auch immer mal sacken lassen. Es gibt ganz viele spannende Exoplaneten, die wir dann raussuchen. TRAPPIST 1, mein Lieblingssonnensystem. Die Wissenschaftskommunikatoren, also die Leute, meine Kolleginnen und Kollegen, die haben alles immer Lieblingssterne, Lieblingsplaneten. Dann gibt es auch Lieblingsexoplaneten. TRAPPIST 1 ist schön, weil nur 40 Lichtjahre entfernt. Und wenn man mit Astronomen, Astrophysikerinnen und Astrophysikern redet, muss man bei nur immer sehr aufpassen. Das ist für uns ein Katzensprung. Reisezeit ungefähr 1 Million Jahre mit der Rakete dahin. Kann man ausrechnen, das ist ein Dreisatz. Hat aber 7 Planeten und 3 liegen eben in dieser berechenbaren Zone, wo die Eigenschaften dann schon mal wahrscheinlich werden, dass sie da sind. Von daher, so eine Vergleiche machen wir immer sehr gern, dass wir das mitnehmen und dann auch zeigen.
Ja, das finde ich total spannend.
Ist das auch Ihr Lieblings?
Also es ist nicht mein absolutes Lieblingsexoplanetensystem, aber schon ziemlich weit oben, so Top 5 würde ich sagen. Das ist richtig spannend und TRAPPIST 1 finde ich auch richtig toll, weil da auch der Zentralstern ganz spannend ist. Ja. Das hat ja schon die Heike vorhin angerissen. Viele Sachen, viele Exoplaneten, wo wir wissen, die haben eine Oberflächentemperatur, wo das Wasser flüssig sein könnte, sind eben nicht um sonnenartige Sterne, sondern um viel, viel kleinere, kühlere Sterne. Und da ist ja TRAPPIST 1 ein ganz tolles Beispiel für. Und das finde ich persönlich auch sehr spannend, weil die Sterne sich halt auch anders verhalten. Also unsere Sonne hat öfters mal Explosionen auf ihrer Oberfläche, die heißen Flares. Ja? Und da gibt es also dann eine besonders helle Stelle auf der Sonne. Da wird ein ganz besonders intensiver Sonnenwind ausgestoßen und es leuchtet richtig doll im UV- und Röntgenbereich. Das ist genau dieser Wellenlängenbereich vom Licht, wo ich immer sehr viel mache. Und gerade bei diesen ganz massearmen M-Zwergsternen, wie TRAPPIST 1 ja einer ist, ist das sehr spannend. Die machen nämlich viele von diesen Explosionen, von diesen Ausbrüchen. Und das ist eventuell gar nicht so gut für die Atmosphären von den Exoplaneten, die da drum sind. Also wenn so eine Riesenexplosion kommt und wusch, kommt da so ein Sternwind an, kann man sich durchaus vorstellen, dass da Teile einer Atmosphäre weggerissen werden, wenn sie denn da sind. Und gerade wenn man sich dann überlegt, wie lange dauert das wohl, bis Leben sich entwickelt, ist auch die Frage, wenn da mal eine Atmosphäre war, hat die überhaupt lang genug überlebt für so eine Zeitskala, die wir vielleicht brauchen. Also das finde ich ganz spannend und ist ein toller Stern.
Viele Polarlichter auf den Exoplaneten.
Ja. Ja.
Frau Rauer, der Gesteinsplanet Erde war ja in der Frühzeit auch von glühend heißen Magma-Ozeanen bedeckt. Das heißt, auch bei uns war es nicht immer so gemütlich wie jetzt, wo es ja im Schnitt ungefähr, ich glaube, 15 Grad Celsius ist. Verstehen wir schon, wie sich unsere frühe Atmosphäre so gewandelt hat, dass daraus habitable Bedingungen entstanden sind?
Ja, also wie gesagt, die Erde war habitabel im Prinzip von Anfang an, aber das Wasser war, das Leben war im Wasser, nicht? Und erst als sich im Wasser in großen Mengen Cyanobakterien, also Blaualgen, die wir auch in den Berliner Seen im August typischerweise kennen, gebildet haben, Blaualgen, die Unmengen von Sauerstoff produziert haben, am Ende so viel produziert haben, dass es im Wasser nicht mehr gelöst werden konnte und dann ist der Sauerstoff nach oben gebabbelt, ja, und ist in die Atmosphäre gegangen. Das ist nach 2,5 Milliarden Jahren etwa passiert. Das heißt, die Atmosphäre vor 2,5 Milliarden Jahren, die Atmosphäre, mit der die Sonne, die Erde begonnen hat, war eine Kohlendioxid-dominierte Atmosphäre, so wie auch die von der Venus und wie vom Mars. Das heißt, wenn wir überlegen, welche Atmosphäre könnte denn ein Gesteinsplanet haben, der irgendwo anders ist, auch wenn wir ihn noch nicht messen können, was unsere Modellierer annehmen, sind typischerweise entweder die Erde, wie sie heute ist, dass sie sagen, okay, wir schauen mal, wenn die Erde um den Stern kreisen würde, wie würde das aussehen? Oder man sagt, nehmen wir die frühe Erde und dann nehmen wir eine Kohlendioxid-dominierte Atmosphäre an. Ja, das sind dann so, und dann rechnet man Szenarien aus, wie könnte es sein, um Vorhersagen zu machen, wie groß ist nachher das erwartete Messsignal, und dann schaut man, kann man das mit dem James-Webb-Teleskop schon messen oder muss man noch auf die nächste Generation sehr großer Teleskope warten?
Herr Gotthold, Sie wollten einhaken.
Die wichtigste Erkenntnis ist eigentlich, wir finden das alles nur durch Hinschauen raus. Also wir kommen ja hier nicht weg, 1 Million Jahre bis TRAPPIST und alles, was näher dran liegt, also selbst Proxima Centauri, 4 Lichtjahre, 100.000 Jahre Reisezeit, wir finden das alles nur durch Hinschauen raus. Und das ist so eine wichtige Erkenntnis, die man bei uns in den Häusern, machen wir das unserem Publikum begreiflich, dass wir tatsächlich wahnsinnig viel rausgefunden haben schon und wir noch ganz viel rausfinden werden. Also es immer noch ganz viele offene Fragen gibt und das macht die Wissenschaft ja aus, die Neugierde immer weiter voranzugehen. Das ist eben einer der wichtigsten Sätze. Wir finden das nur durch Hinschauen raus. Wir haben auch keine andere Möglichkeit.
Eine Frage will ich jetzt vor der Pause noch klären, da Ihre Kolleginnen beide ihre Lieblings-Exoplanetensysteme genannt haben. Was ist Ihres, Frau Rauer?
Meins. Also im Moment tatsächlich auch TRAPPIST 1, das von Ihnen genannte.
War hoch im Ranking.
Ja, es ist deswegen hoch im Ranking, weil es eben ein System mit mehreren Planeten ist, 7 Planeten, und davon sind 3 wahrscheinlich in dieser habitablen Zone, wo der Abstand, wenn sie eine Atmosphäre hätten, der Abstand so sein könnte, dass die Temperaturen moderat sind und man Wasser auf der Oberfläche hat. Und worum es jetzt gerade geht bei den James-Webb-Beobachtungen, ist zu schauen, haben die überhaupt eine Atmosphäre? Wir warten alle gespannt auf die Ergebnisse der ersten Daten. Der Unterschied zum Sonnensystem ist eben, dass der Stern ein anderer ist und so ein kühler, aktiver Stern. Aber trotzdem, es ist im Moment das Einzige, was wir haben, wo wir Gesteinsplaneten haben, wissen, das sind tatsächlich Gesteinsplaneten, weil wir Massen und Radien kennen, die Dichten kennen, in dem richtigen Abstand. Und jetzt muss man schauen, was die Messung bringt.
Sie hören das Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Unser Thema heute, wir sind nicht allein, die Suche nach Leben auf Exoplaneten. Ich bin Axel Dorloff und auf dem Podium sind Professorin Heike Rauer. Sie leitet das Institut für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Außerdem Professorin Katja Poppenheger, Leiterin der Abteilung Sternphysik und Exoplaneten am Astrophysikalischen Institut Potsdam, AIP, und Professorin an der Universität Potsdam. Und Stefan Gotthold, Leiter der Bildungsabteilung der Stiftung Planetarium Berlin und außerdem Chef der Archenholz-Sternenwarte. Frau Rauer, 2026 will die Europäische Weltraumorganisation ESA die Raumsonde Plato ins All schicken. Ein Teleskop, das aus über 20 Spezialkameras besteht. Was macht Plato so besonders?
Ja, Plato ist ein Satellit, der die Transitmethode, über die wir ja schon gesprochen haben, anwenden wird, um Planeten zu suchen und zu charakterisieren. Wobei charakterisieren bei Plato meint, dass wir über die Transitmethode den Radius bestimmen, dass wir die über die sogenannte Asteroseismologie, da misst man die Pulsation von Sternen, dass man diese Daten benutzt, um das Alter der Sterne zu bestimmen. Und damit eben genau diese Alters...
Das ist das, was Sie eben schon...
Genau, diese Altersklassifizierung oder auch das Verstehen von Entwicklung von Planeten dann eingrenzen will. Und über die Doppler-Methode, von der auch schon die Rede war, bekommen wir dann die Massen. Und das alles mit einer Genauigkeit, die größer ist als in früheren ähnlichen Missionen, also Kepler oder TESS, Cheops, die im Moment so fliegen, für diejenigen, die diese Namen schon mal gehört haben. Was Plato besonders macht, ist, wir möchten in einen Parameterraum hineingehen, wo wir bisher keine Planeten kennen, von denen wir wirklich wissen, das sind Gesteinsplaneten. Wir haben über TRAPPIST-1 gesprochen. TRAPPIST-1 hat 7 Gesteinsplaneten, umkreist aber einen kühlen Stern. Und dieser Stern ist eben anders. Diese kühlen Sterne, die, also mal sagen, was kühl heißt 3600 Grad im Vergleich zur Sonne mit über 5000 Grad. Kühl heißt auch, dass die Umlaufperiode von so einem Planeten in der habitablen Zone eben nur wenige Tage bis Wochen ist und nicht ein Jahr. Aber diese Sterne sind vor allen Dingen so aktiv, dass wir gar nicht wissen können, Planeten, die so nah dann an ihrem Stern sind, überhaupt Leben bilden, können die eine Atmosphäre halten. Das ist ein wahnsinnig spannendes, tolles, neues Forschungsfeld, Gesteinsplaneten um diese kühlen Sterne. Es hat aber möglicherweise gar nicht viel damit zu tun, wie unser Planetensystem sich entwickelt hat. Und es ist keine Analogie zu unserem System. Und heute kennen wir keinen einzigen Planeten, Gesteinsplaneten um einen Stern, der der Sonne wirklich ähnlich ist. Warum ist es so wichtig, Planeten zu finden, die Sterne umkreisen, die der Sonne ähnlich sind? Wir haben ja schon über Biosignaturen und Leben so viel diskutiert und Sie haben gemerkt, das ist unglaublich komplex. Am Ende ist es ein Indizienbeweis. Ja, da wird niemand sagen und winken, hier ist Leben, hier bin ich, sondern es ist ein Indizienbeweis, den wir führen müssen, basierend auf dem, was wir verstanden haben über Planeten und über Leben und über Klima. Das ist sehr viel Verbindung auch da zu diesem Verständnis. Ein Indizienbeweis. Und einen Indizienbeweis zu führen zu etwas, was ich gar nicht kenne. Ich werde dann auch oft gefragt, ja, was ist mit Siliziumleben und so weiter. Kann ja alles sein. Aber wie soll ich das beweisen, wenn ich das nie gesehen habe, gar nicht weiß, was das für Signaturen macht? Also ist es ganz wichtig, erstmal was zu finden, was unserer Erde-Sonne-Kombination so weit wie möglich ähnelt. Dann habe ich zumindest diese beiden Punkte schon mal klar. Ich weiß, der Stern ist ähnlich, die habe ich gut verstanden, die Sonne kennen wir gut. Planet ist so groß, so schwer und so wie die Erde, hat vielleicht eine Atmosphäre. Und dann kann ich mir um die anderen Dinge Gedanken machen. So, und Plato soll genau dahin. Plato soll kleine Planeten finden um sonnenähnliche Sterne. Aber darüber hinaus liefert es eben auch weitere Daten, es liefert die Alter und wir bekommen Massen und Radien sehr genau. Das ist etwas, da gehen wir noch weiter als nur Habitabilität. Wir wollen auch etwas verstehen über das Innere der Planeten. Warum? Ja, schauen Sie sich das Sonnensystem an. Wir haben 4 terrestrische Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars. Die Venus ist unser Zwilling, die ist genauso groß, genauso schwer wie die Erde. Trotzdem ist sie nicht bewohnbar. Die hat 90 Bar, die Kohlendioxidatmosphäre, über 700 Grad, Oberflächentemperatur. da kann kein Schwefeldioxidwolken, ist nicht so toll für Leben. Ja? Mars hat kaum eine Atmosphäre, ist kalt, auch nicht so gut für Leben. Und was ist anders auf der Erde? Nicht? Die Erde hat einen klimastabilisierenden Faktor, die Erde hat Plattentektonik, die Erde hat Vulkanismus, die Atmosphäre der Erde, der Gesteinsplaneten überhaupt, kommt aus dem Inneren, nachdem sie sich gebildet haben. Ein Planet heißt Magma, Ozean, der wird fest. Und dann gibt es Vulkanismus. Das heißt, welche Atmosphäre ein Planet bildet, ein Gesteinsplanet, hängt ganz stark davon ab, wie sein Inneres aussieht. So, jetzt ist die Frage, wie können wir von einem Planeten, auf dem wir noch nicht mal sehen, sondern indirekt messen, Lichtjahre weit weg sind, wie können wir für so einen Planeten wissen, wie sein Inneres aussieht? Nee? Eigentlich ist es irre, wenn man drüber nachdenkt. Aber trotzdem, wenn ich genau weiß, wie groß er ist, wie schwer er ist, wenn ich aus der Atmosphäre weiß und aus dem Stern, woraus ist er zusammengesetzt, dann können unsere Kollegen, die diese Modelle vom Planeteninneren machen, dann haben die ein paar Parameter, mit denen die ihre Modelle eingrenzen können. Und dann kann man anfangen, diese Modelle laufen zu lassen und zu schauen, okay, was würden die Planeten ausgasen? Wie sieht die Planetenatmosphäre aus? Wie sieht deren Inneres aus? Und das passiert auch. Es ist ein Forschungszweig, der relativ jung noch ist, weil wir gerade erst jetzt in der Lage sind, so genaue Daten überhaupt zu gewinnen. Und auch in diese Forschungsrichtung wird Plato viel liefern, weil wir einfach die Messunsicherheit in den Randbedingungen, Masse, Radius, Alter, genauer bekommen. Ja, aber die Hauptzielsetzung in der Tat ist, zu bestimmen, wie viele erdähnliche Planeten gibt es.
Mhm. Frau Poppenhäger, auch Sie sind an einer Arbeitsgruppe zu Plato. Worauf freuen Sie sich?
Ja, ich bin einer von diesen sogenannten Working Groups mit dabei. Und da geht es darum zu verstehen, also was Plato macht, ne? Es nimmt die Helligkeit auf von Sternen. Und da sieht man natürlich nicht nur den Transit von den Planeten, sondern man sieht auch ganz viel von dem, was der Stern eigentlich macht. Also gerade wenn diese Explosionen stattfinden, diese Flares, von denen ich vorhin schon erzählt habe, sieht man das eben auch in der Helligkeit. Und wir schauen uns diese verschiedenen Dinge, die auf der Sternoberfläche passieren könnten, die fasst man gern zusammen als stellare Aktivität, die wollen wir uns genauer angucken und besser verstehen, wie wir die wegmodellieren müssen, damit unsere Kollegen, die Planeten finden wollen, eben nicht von diesen Signalen, die der Stern selber macht, gestört werden. Und das wird sicherlich auch ganz spannend für die stellare Seite. Also ich mag die stellare Seite und die stellare Aktivität sehr gerne. Da sind interessante magnetische Prozesse. Aber häufig ist es so, dass die Kollegen, die eigentlichen Planetenjägerinnen und Jäger sind, am liebsten gar keine stellare Aktivität hätten.
Ja, das ist halt so. Für uns ist es Rauschen, was wir gerne weghaben möchten. Und für die Kollegen ist es wertvolle Wissenschaft. Aber genau, so teilt man sich das dann.
Und Herr Gotthold, Sie sind ja quasi der Kommunikator. Sie haben es schon gesagt, Sie übersetzen den Stand der Forschung, also das, was auch Frau Rauer und Frau Poppenhäger herausfinden. Sie übersetzen das für ein breites Publikum. Haben es selbst Wissenschaftstheater genannt. Das fand ich einen sehr schönen Begriff. Und Sie müssen dann ja auch immer reagieren, wenn diese neuen Instrumente kommen, zum Beispiel das James-Webb-Teleskop. Das haben Sie sehr schnell gemacht.
Also unser Anspruch ist tatsächlich, sehr schnell zu reagieren. Deswegen arbeiten wir auch eng zusammen mit den Forschungseinrichtungen, weil wir nehmen uns die Daten und wir können die natürlich dann alle in das Universum packen. Wir haben das sichtbare Universum bei uns und dann schaffen wir es halt hinzufliegen, weil bei uns ist zumindest möglich, mit Überlichtgeschwindigkeit dahin zu fliegen. Also keine Angst, Sie werden nicht 1 Million Jahre im Planetarium sitzen, sondern wir sind dann 30 Sekunden. Aber es ist halt immer wieder der Anspruch, die Wissenschaft entwickelt sich weiter und zwar schnell weiter, dass wir sehr zeitnah darauf reagieren und das in unsere Veranstaltung einbauen mit Rücksprache. Wenn wir was nicht verstehen, dann brauchen wir natürlich die Forscher, die es uns erklären. Und wenn alles gut läuft, dann können wir es eben auch noch zeigen. Das, was natürlich in den Daten liegt, wollen wir visuell darstellen und möchten eben dann zeigen, wie 7 Planeten um eine kleine rote Zwergsonne kreisen, vielleicht später wie Atmosphären aussehen dort, wie Atmosphären aussehen können natürlich, aber eben basiert immer auf wissenschaftlichen Daten, korrekt. Und wenn es gut läuft, wie bei James Webb, dann gibt es Mittag die Pressekonferenz, James Webb ist im Weltall an seinem Standort angekommen und abends halte ich eine Veranstaltung, fliege bei uns zu James Webb und kann darüber reden, was mittags rauskam, oder habe die Bilder sofort da, die ersten Daten, für uns eben Daten, für unsere Besucher dann eher die Bilder und das in einem 360-Grad-Raum, wo man sich eben wie im Weltall fühlt. Wir sind halt wirklich da und das macht die Sache halt sehr spannend.
Das heißt, auch Plato wird Ihre Veranstaltung wieder bereichern.
Plato ist sogar schon eingebaut bei uns. Wir haben eine Exoplanetenveranstaltung, ein live moderiertes Programm und da ist Plato natürlich mit drin als nächste Generation der Teleskope, die sich auf die Suche machen. Die Modelle stehen ja da. Das Schöne ist ja, auch bei James Webb hat ja ewig gedauert, bis es da oben war. Ich nenne es immer gerne den BER der Astronomie. Verstehen auch nur Berliner. In Hamburg müsste man die Elbphilharmonie dazu nehmen. Und wir haben die Daten, die Modelle der Teleskope sind ja da. Also da können wir sehr schnell reagieren, auch dreidimensional. Guckt man sich ja am Rechner an, werden ja so konstruiert. Die Daten, denn was die Teleskope liefern, da müssen wir natürlich auf die Veröffentlichung warten, dass wir auch wissenschaftlich korrekt das denn präsentieren und didaktisch eben häufig reduziert, weil Sie sehen, wie komplex das gesamte Thema ist und das ist auch unsere Aufgabe von meinem Team, von meinem Bildungsteam, eben das auch so runterzubrechen, dass wir eben diese Masse an Informationen auch in unsere 60 Minuten reinkriegen, ohne das Publikum zum Schlafen zu bringen oder eben zum Abhängen.
Frau Rauer, Herr Gotthold hat gesagt, James Webb hat ziemlich lange gebraucht, bis es oben war. Sie leiten das internationale Konsortium für den Bau und den Betrieb von Plato. Wie laufen die Belastungstests für die Kameras? Oder anders gefragt, ist 2026 als Start der Mission realistisch?
Also das Planungsdatum der ESA ist der 16. Dezember 2026. Das ist aber so ein angepeiltes Datum, ob es jetzt noch mal 2, 3 Wochen, da braucht es nicht viel, um noch 27 zu gehen, weil ich immer gefragt werde, Heike, startet nicht 27? Und ich sage mal, bis jetzt 2 Wochen später startet, dann ist das 27, nicht? Also im Moment ist es immer noch unser Planungsdatum und es ist noch Puffer drin, nicht? Also die Ingenieure haben Puffer, der ist noch nicht aufgebraucht. Und so ist, denke ich, dass wir das auch schaffen werden. Wir fangen jetzt an, die Teile der Kameras, die tatsächlich fliegen sollen, werden jetzt gebaut. Und dieses Jahr sollen die ersten 3 von 26 Flugkameras tatsächlich fertig werden. Die Entwicklung ist ja immer so, man baut verschiedene Modelle vorher zum Testen. Nicht? Man testet nicht mit Flughardware, sondern mit Vorläufermodellen. Und dann, wenn man weiß, alles ist in Ordnung, alle Belastungstests werden überstanden, dann fängt man an, das Flugmodell zu bauen. Und wenn das alles fertig ist, dann ist Plato die größte Digitalkamera, die jemals ins All geflogen wird. Also die Halbleiterfläche, die Plato fliegen wird, ist größer als die der Gaia-Mission, die im Moment den Himmel durchmustert. Und das ist dann schon was.
Mhm. Frau Poppenheger, einige werden sich vielleicht fragen, warum können eigentlich solche Beobachtungen, die Plato dann machen soll, nicht auch von der Erde gemacht werden?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, denn es ist ja sehr kompliziert, ein Weltraumteleskop zu bauen und dorthin zu bringen. Man kann die nicht so groß bauen. Ja, das nächste große Bodenteleskop, das Extremely Large Teleskop, wird einen Spiegeldurchmesser von etwa 40 Metern haben. Das kriegt man halt nicht im Weltraum, sowas Großes. Man macht Astronomie aus dem Weltraum im Prinzip immer dann, wenn man bestimmte Dinge messen will, wo unsere eigene Atmosphäre stört. Also wir gucken durch unsere eigene Atmosphäre natürlich normalerweise durch. Da gibt es immer Dichteschwankungen, da gibt es Winde, da gibt es alles Mögliche, was also meine Messdaten ein bisschen verzerren kann. Und wenn ich sehr, sehr sensible Messungen brauche und vor allem, wenn ich in bestimmten Wellenlängenbereichen etwas machen möchte, wo unsere eigene Atmosphäre viel Licht verschluckt, dann gehe ich dafür in den Weltraum. Fast alles, womit ich mich typischerweise beschäftige, ist Weltraumdaten, weil ich halt in diesem sehr kurzwellenlängigen Bereich unterwegs bin. Aber auch eben für Sachen, die mehr im optischen Bereich sind, wie Plato, ist es einfach sehr wichtig, dass wir keine Störung von unserer eigenen Atmosphäre reinbekommen. Denn gerade diese sehr kleinen Transitsignale von erdähnlichen Planeten um sonnenähnliche Sterne, die sind so klein, also wenn da unsere eigene Atmosphäre einfach dazwischen ist und da ein bisschen ja dieses typische Blinken von den Sternen verursacht, wenn man selber mal an den Himmel guckt, ja, sieht man das ja auch, die scheinen so ein bisschen zu funkeln und das ist genau der Effekt unserer Atmosphäre, warum also dieser Stern nicht völlig konstant hell wirkt auf uns. Wenn wir das in den Messdaten drin hätten, wenn wir nach so kleinen Exoplaneten suchen, das würde überhaupt nicht klappen.
Mhm. Herr Gotthold, Sie hatten, glaube ich,
Ich stimme dem voll und ganz zu. Bei uns ist es halt dieses romantische Blinken, wenn man auf einem Feld liegt und in die Sterne schaut. Astrophysiker, Astrophysikerinnen, Astronominnen und Astronomen mögen das gar nicht. Also auch wir in der Fotografie, selbst wenn das bei uns im Verein natürlich denn nur unterstützend von der Forschung ist. Unser Verein macht Sternbedeckung durch Asteroiden und das sehr professionell und hilft da der NASA, der ESA und vielen Forschungseinrichtungen. die mögen das Blinken auch nicht. Und das haben wir halt auf der Erde. Das sieht man jetzt sehr deutlich am Sirius, am großen Hund, der im Sirius der hellste Stern am Himmel als Disco-Stern bezeichnet, mit Absicht. Wenn wir beobachten an der Sternwarte bei uns, können wir das sehr deutlich zeigen. Und dann können wir natürlich auch im Fernrohr zeigen, wie der blinkt und seine Farbe ändert. Und dann sagen wir, und jetzt messt mal.
Also Disco-Sterne geben ungenaue Messdaten.
Ja, aber bis fast gar keine. Hm. Also da muss man dann in den Weltraum, weil da ist klar, da gibt es kein Blinken. Wer in den Weltraum fliegt, um romantisches Blinken zu sehen, klappt nicht.
Frau Rauer, Sie haben es schon ein paar Mal angedeutet, die nächste Stufe der Forschung geht ja über die reine Suche der Planeten hinaus. Es geht dann um die Charakterisierung dieser Exoplaneten. Sie haben im Vorfeld gesagt, und das fand ich sehr interessant, die Aussage, Ihr Forschungsfeld explodiert gerade. Was genau meinen Sie damit?
Ja, was ich damit meine, ist, die ersten 5000, eigentlich schon der erste Exoplanet, hat uns halt gezeigt, dass Planetensysteme nicht alle so aussehen wie die Erde und die Sonne, beziehungsweise wie unser Sonnensystem, sondern sehr divers sind. Da gibt es diese heißen Gasplaneten, von denen schon die Rede war. Da gibt es Planeten, die Merkur ähnlich sind und einen großen Eisenkern haben. Da gibt es Planeten, die jetzt ein ganz spannendes Planetensystem, wo zwei Planeten sind, der eine in der Äquatorebene des Sterns, der andere umkreist den Stern senkrecht dazu. Ja, irre. Ja. Mhm. Und also es gibt so viele Diversität, so viele Dinge, mit denen wir nie gerechnet haben, die alle untersucht werden müssen. Das ist das eine. Da wird mit Plato noch viel mehr kommen, wenn wir dann zu größeren Abständen vom Stern kommen. Ich bin mir sicher, da kommen auch noch viele Dinge, an die wir nicht denken, auch für die großen Planeten. Und dann gibt es dieses Gebiet, dann die Atmosphären, dass wir die Atmosphären messen können. Und mit den Atmosphärenmessungen, mit den genauen Dichtemessungen sagen, okay, jetzt immer mehr schauen, was sind das denn für Planeten? Können wir erklären, was wir da sehen? Dann die Frage Habitabilität, Biosignaturen. Und die ganze Sache ist so komplex. Aber vor 10 Jahren war es etwas, wir haben dann zwar auch schon, wir machen jetzt schon sehr lange solche Modellierungen, es war aber, sagen wir mal, was für Liebhaber, ja? Aber noch nicht so viele in der Welt haben das gemacht. Wir waren eine der wenigen Gruppen, die das gemacht haben. Jetzt kommen immer mehr, auch aus den Geowissenschaften dazu. Warum kommen immer mehr Wissenschaftler dazu? Weil es eben auch Daten gibt, mit denen man die Modelle mal vergleichen kann. Und je mehr Daten jetzt kommen mit Plato, mit James Webb, mit Ariel, das ist ja nochmal eine Mission, die nach Plato kommt von der ESA. Da geht es dann darum, Gasplaneten in einer großen Zahl zu charakterisieren. Und dann in den USA plant man schon weiter. Dort plant man schon die nächsten großen Teleskope, die dann dem James Webb nachfolgen können, wo wir dann die Gesteinsplanetenatmosphären untersuchen können. Das heißt, es kommt so viel Daten in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Das ist das, was ich mit explodieren meine, weil es halt auch sehr viele nicht nur Beobachtungen und Beobachtungsanalysen, sondern auch Modellierungen braucht ein Verständnis von Physik, Biologie, Chemie, um das dann zu interpretieren. Ja, und die Studenten, die wollen das machen, die finden das unheimlich spannend.
Die lieben das Thema. Mhm. Man muss immer dran denken, die Astronomie ist ja, also entwickelt sich stetig weiter. Ich sage immer gerne, es ist eine enttäuschende Wissenschaft, weil wir haben durch Nikolaus Kopernikus die Erde aus dem Zentrum des Universums gehoben. Dann war es die Sonne lange. Dann haben wir entdeckt, wir leben in einer Galaxie. Da gibt es noch viel, viel mehr Galaxien ringsherum, als wir Andromeda entdeckten. Das war in der Astronomie auch sehr spannend. So gibt es immer diese Standorte und 1995 der erste Exoplanet. Das ist also jetzt 32 Jahre her. Habe ich richtig gerechnet?
27,
danke schön. Ist schon spät. Knapp 30 Jahre. Bleiben wir astronomisch, ist da ja plus minus immer mit drin.
Bisschen Abweichung.
Ja, das ist aber nur 30 Jahre her. Wir wussten davor nicht, ob es Planeten um andere Sonnen gibt. Die Vermutung war ja da in der Wissenschaft. Und dann wurde es nachgewiesen und jetzt werden immer mehr nachgewiesen. Also es ist schon jetzt in diesen kurzen 3 Jahrzehnten eben schon sehr, sehr spannend geworden und die nächste Zeit wird wahnsinnig.
Herr Poppenheger, wenn wir das hören, Explosion im Forschungsfeld, die nächste Zeit wird wahnsinnig. Ich weiß, viele Wissenschaftlerinnen gucken nicht gerne in die Zukunft, weil es ja auch immer so ein bisschen der Blick in die Glaskugel ist und sie lieben ja gesicherte Erkenntnisse. Wann kommen denn gesicherte Erkenntnisse über Leben auf Exoplaneten? Können Sie uns das schon?
Das werde ich öfters mal gefragt, ja. Und ich habe, also mein Bauchgefühl wäre, Also wenn ich jetzt Geld wetten müsste, dann würde ich wahrscheinlich darauf setzen, dass wir, sagen wir mal, innerhalb der nächsten 20 Jahre mindestens einen Exoplaneten finden, wo wir Anzeichen haben, dass es Lebensprozesse auf der Oberfläche geben muss. Mikrobiell oder was weiß ich, irgendwie sowas in der Art. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir in 20 Jahren ein Beispiel haben, wo wir einfach so gute Daten haben, wo wir sagen, wir sehen hier so ein chemisches Ungleichgewicht in der Atmosphäre. Wir können es uns nicht anders erklären, als dass da Lebensprozesse auf der Oberfläche sein müssten. Das halte ich für, ja, die Wette würde ich eingehen.
Ja, Frau Rauer, würden Sie diese Wette auch eingehen? Sie haben da so ein bisschen Fragen mit dem Kopf geschüttelt.
Ja, ich denke, also das kommt jetzt drauf. Ich denke, es kann sein, ja. Und zwar bei den Gesteinsplaneten um diese kühlen Zentralsterne, wenn die dann überhaupt Leben entwickeln, da, weil das liegt für die kühlsten Zentralsterne im Bereich von James Webb. Ja? Aber bei sonnenähnlichen Sternen und erdgroßen Planeten, das kann auch das James-Webb-Teleskop noch nicht. Das kann Ariel nicht. Und das würden auch die Missionen, die in den USA gerade gebaut werden oder geplant werden, noch nicht können. Und da sind wir, da schaue ich jetzt auch die nächste Generation an, die jungen Leute an, da sind wir in Europa dabei, schon die nächste, also übernächste Mission zu planen, live als Arbeitstitel, wo man dann große, fünf große Teleskope, die im infraroten Bereich arbeiten und Interferometrie machen, also koordiniert zusammen beobachten, bauen will, um dann wirklich, wenn eine Erde um eine Sonne gefunden wird, dort Biosignaturen zu suchen. Das heißt, da sind wir jetzt, in so einem Bereich in glücklichen Fällen, wo das stimmt, kühler Zentralstern, Planet, alles richtig, könnte James Webb was bringen. Ein bisschen weniger Glück braucht man wahrscheinlich mit dem, was gerade in den USA geplant wird, Nachfolger von James Webb. Aber um wirklich, sagen wir mal, wenn man die Erde von außen betrachten würde, messen wollte, ist man wahrscheinlich dann nochmal in einem noch größeren Konzept, wo wir dann in den 40er Jahren sind, je nachdem, was die europäische Community und die Agenturen bereit sind, da rein zu investieren, welchen Zeitskalen das dann geht, da sind wir dann in 40er Jahren. Ich habe mich jetzt überlegt, 20 Jahre, Anfang der 40er,
ja.
Das waren mal 20 bis 30 Jahre, dann sind wir uns einig.
Herr Gotthold, ja. Was sagen Sie?
Ich muss nicht mitwetten, da ich ja immer die aktuellen Erkenntnisse nehme. Und solange das Rätsel noch nicht gelöst ist, habe ich Besucherzustrom. Wenn es dann gelöst ist, dann werden wir das auch erzählen. Das ist wundervoll. Dann gibt es aber schon wieder fünf neue. Also die Wissenschaft hat immer wieder neue Fragen.
Und es sind ja auch noch alle möglichen Szenarien denkbar. Also es kann ja auch immer noch theoretisch sein, dass uns jemand entdeckt. Sie hatten das kurz mal angedeutet.
Ja, also das ist natürlich ein Low-Probability-Event, ja, also eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, manchmal fragen mich die Leute das, ne? Katja, was denkst du, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Zivilisation wirklich finden? Und ich glaube, das ist eine wirklich verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit. Und deshalb glaube ich auch, es ist eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der Teleskope bauen kann, uns irgendwie entdeckt. Es ist einfach sehr schwierig, Zivilisationen so gleich zu takten vom Timing, dass einfach jemand existiert zur gleichen Zeit, wo wir existieren. Wer weiß, hatten wir schon mal angerissen, ja, wie lange wir so als technologisch halbwegs entwickelte Zivilisation es eigentlich schaffen, unseren Planeten nicht kaputt zu machen. Das ist eine schwierige Frage. Das ist auch, gibt es ja sogar einen Namen dafür, das heißt dieses Fermi-Paradoxon. Ja, warum hat uns noch nicht eine außerirdische Zivilisation kontaktiert? Und da gab es dann lange philosophische Debatten und man kann sich da verschiedene Szenarien überlegen, warum das nicht der Fall ist. Gibt es keine, will keiner mit uns reden, sind die alle schon gestorben, lauter solche Sachen, ja. Und das ist immer so ein kleines bisschen, kann man das belächeln oder sich denken, wir können das sowieso nicht rausfinden, aber da steckt schon auch was drin, ein wahrer Kern. Wie lange werden wir denn eigentlich hier sein und wie lange behandeln wir unseren Planeten gut, damit wir diese schöne Wissenschaft überhaupt in die langfristige Zukunft treiben können?
Mhm. Und die Zeiträume?
Ja, Frau Rauer?
Und es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass es eben doch kein Leben woanders gibt. Mhm. Nicht? Und auch das sollte man nicht vergessen, dass vielleicht dieser Planet tatsächlich der einzige ist und man sollte gut mit ihm umgehen. Ja.
Dann sage ich herzlichen Dank an das Podium.
Gerne.
Applaus Und zwar haben diskutiert Professorin Heike Rauer, sie leitet das Institut für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Außerdem Professorin Katja Poppenheger, Leiterin der Abteilung Sternphysik und Exoplaneten am Astrophysikalischen Institut Potsdam, AIP, und Professorin an der Universität Potsdam. Und Stefan Gotthold, Leiter der Bildungsabteilung der Stiftung Planetarium Berlin und außerdem Chef der Archenholz Sternwarte. Das war das Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Thema: die Suche nach Leben auf Exoplaneten. Unsere Diskussion können Sie in der ARD-Audiothek nachhören. Ich bin Axel Dorloff und sage danke fürs Zuhören.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.